Heute wird es glibberig. Wir reden dieses Mal nämlich nicht über bedrohte Tierarten, Tiger oder Pandas, sondern über eine Art, der es super geht und das schon seit über 600 Millionen Jahren. Wir reden über Quallen. Die Nesseltiere sind auf dem Vormarsch und nicht nur Badegäste an Nord- und Ostsee sind nicht unbedingt amused über den Kontakt mit den Tentakelträgern. Es wird von Quallen berichtet, die Kühlwasserzuflüsse von Kraftwerken verstopft haben. Zuchtanlagen für Lachse fielen ihnen schon zum Opfer und hochgiftige Exemplare, etwa Seewespen oder die portugiesische Galeeren, sind der Stoff, aus dem man Albträume macht. Doch was ist wirklich dran an der Invasion der Glibbertiere? Das fragen wir eine, die sich auskennt mit den wabbeligen Bewohnern der Weltmeere. Heute zu Gast bei Überleben die Meeresbiologin Professor Charlotte Havermans vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Sie beobachtete das Vordringen diverser Quallenarten in arktische Gewässer und kann hoffentlich berichten, was die Tiere zu Überlebenskünstlern macht. Hallo Frau Havermans.
Hallo.
Wie geht's den Quallen?
Gut. Ja, überwiegend gut.
Erzählen Sie mal von Ihrer Studie. Also denen macht es auch mal nichts aus, auch Richtung Norden sich auszubreiten. Was ist der Grund? Wird es da wärmer oder finden die Quallen es da mehr zu fressen oder was ist der Grund?
Ja, im Norden wird es wärmer, wie fast überall. Aber da gibt es eigentlich mehr atlantisches Wasser, das in der Arktis reinkommt. Von der anderen Seite auch pazifisches Wasser und ein Rückgang des Meereis. Und das, die zwei Faktoren sind ein von der wichtigsten Gründe, dass die Qualle davon auch profitieren, weil wir haben in der Arktis nämlich die Situation, dass es eigentlich mehr atlantische Arten gibt, die auch in der Arktis jetzt schon verbreitet sind, auf natürlicher Weise, aber dann auch von der Erwärmung profitieren werden.
Das heißt, die Quallen schwimmen den Fischen hinterher oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, die treiben einfach mit der Wasser mit und können richtig in die atlantische Wasser, die eigentlich überall in der Arktis haben wir zwei Schichten. Eine atlantische Wasser, das tiefer ist und wärmer und da drüben gibt es so kalteres, polares Wasser. Und deswegen gibt es viele Arten, die eigentlich auch in der Atlantik leben, die eigentlich auch in der Arktis sich verbreiten. Und das ist schon jetzt das Fall. Aber weil das atlantische Wasser zunimmt, profitieren die Arten davon.
Das heißt also, den Quallen gefällt es ja gut. Finden die da viel zu fressen oder was ist der Vorteil sozusagen? Oder ist es einfach, ja, sie breiten sich halt dahin aus, wo sie überleben können?
Es gibt viel zu fressen. Man sieht auch sehr häufig, dass unter das Eis eigentlich eine Menge an Quallen vorkommt, dass wir da auch manchmal überwintern. Das wussten wir vorher eigentlich auch gar nicht. Aber die Kenntnis ist noch sehr neu. Wir haben das noch gerade entdeckt und für die meisten Quallen wissen wir eigentlich auch nicht, was die überhaupt fressen. Es gibt viele Arten, aber die Arten, die häufiger werden zum Beispiel, hat man eigentlich gar noch nicht untersucht.
Sie haben 7 Quallenarten untersucht. Insgesamt gibt es weltweit, so habe ich zumindest gelesen, 2500 verschiedene Arten. Also ist das nur ein kleiner Ausschnitt. Und von diesen 7 Quallenarten, die da in der Arktis jetzt offenbar sich heimisch fühlen, gibt es, glaube ich, eine auch in den deutschen Gewässern. Denn hier haben wir, wenn ich da richtig informiert bin, nur eine Handvoll.
Ja, wir haben diese Qualle angeguckt, weil man hat erstmal schon unter das gelatinöse Zooplankton verstehen wir viele unterschiedliche Gruppen. Es gibt die Nesseltiere, auch die Rippenqualle und dann noch pelagische Tunikaten heißen sie. Und die zusammen haben wir von jeder Gruppe 2 Arten genommen, die am häufigsten vorkommen, schon jetzt in der Arktis oder in der Nordatlantik. Und wir haben diese genommen, weil es gibt eigentlich wenig Daten über Qualle allgemein, über die Qualle-Vielfalt. Und deswegen haben wir von einem langen Zeitraum Daten genommen, die schon jetzt in öffentlicher Datenbanken veröffentlicht waren, haben wir rausgenommen, haben wir so einen Quality-Check gemacht und dann die benutzt für unsere Modellierungen. Und dann kann man schon richtig gucken, unter welche Bedingungen die Qualle jetzt vorkommen, so wie Salzgehalt oder Temperatur, Meereis vorkommen. Und das haben wir dann angeguckt, wie die Klima mehr wandelt, welche Szenarien wir eigentlich haben in der Ozean von Bedingungen und wie viel die Qualle dann in Habitat oder Gebiet, das sie benutzen können, ausbreiten werden.
Ich habe gelesen, eine der untersuchten Quallenarten ist die gelbe Haarqualle. Und das ist auch eine, die in Deutschland oder in deutschen Gewässern Nord- und Ostsee tatsächlich vorkommt. Und es ist ein eher unangenehmer Geselle, nämlich die gehört, glaube ich, zu den Feuerquallen. Ist das richtig?
Ja, ist auch ganz groß, hat fast zu 30 Meter Tentakeln. Und das ist eine interessante Art für uns, weil wir haben die auch in der Arktis studiert und gesehen, dass die auch ausbreiten will. Das wird am meisten ausbreitet, diese Art, fast dreifach ihres Gebiets. Und das hat damit zu tun, dass sie schon in der Arktis ist. Aber wenn das Meereis rückzieht, dass der Art da wirklich von profitieren wird, auch in der Küstenregion der Arktis. Und wir wissen von dieser Art, dass die auch mit Fischbeständen in der Arktis interferiert oder ja, dass sie einen großen Impact darauf hat.
Das heißt, sie fressen die Larven von den Fischen.
Ja, und das auch auf der Polardorsch. Das ist eine endemische arktische Art, die schon jetzt auch Schwierigkeiten hat, weil der braucht das Meereis. Da gerade in die Laichgebiete von dieser Polardorsch wird der Haarqualle auch häufiger werden.
Aha, das heißt, die gehen dort hin, weil sie erstens mit dem Wasser gut klarkommen, weil es ein bisschen wärmer finden und weil sie dort was zu fressen finden. Aber nun gibt es ja auch Fische, die Quallen fressen und nicht nur Fische, sondern gut, Schildkröten zum Beispiel auch. Das wäre doch eigentlich vielleicht auch eine Win-Win-Situation. Gibt es viele Quallen, gibt es auch viele Quallenfresser.
Ja, das wissen wir eigentlich. Da haben wir auch Studien gemacht, weil das ist eigentlich schwer zu beweisen, weil Qualle verdauen sehr schnell, weil die sind sehr wässrig in die Magen von Fische. Und jetzt haben wir so DNA-Methode benutzt, dass wir eigentlich das DNA von Qualle in die Fischmagen untersuchen. Und wir haben gesehen, dass in jeder Fischart von Kabeljau, Halibut, jeder Art, der in der Arktis vorkommt, der wir studiert haben, haben wir Qualle-DNA gefunden. Das heißt, jeder benutzt Qualle als Nahrung, manche regelmäßiger als andere. Aber das Problem ist, dass wir eigentlich gar nicht wissen, welche die Interaktionen sind. Weil wenn Qualle schon der ganze Fischnachwuchs auffresse, dann wird das einen größeren negativen Einfluss haben. Dann, wenn die in adulte Stadien dann auch manchmal die Qualle fressen. Und das wissen wir eigentlich gar noch nichts davon, was die Interaktionen sein werden.
Also es gibt diese Tiere schon seit Millionen von Jahren und wir wissen relativ wenig, glaube ich, kann man so zusammenfassen. Ein Faktor, der auch immer wieder genannt ist, ist die Überfischung. Das heißt, die Überfischung begünstigt das Ausbreiten der Quallen. Wieso das? Weil das sozusagen die Fische auch Nahrungskonkurrenten sind oder was ist der Grund?
Ja, in die meisten Fälle fressen Qualle auch kleine Krebstiere, genannt Copepode und andere Krebstiere. Und das ist die gleiche Beute wie viele Fische. Und wenn man dann die Fische rausfischt, dann hat man eigentlich, haben die Qualle frei Spiel und können alles fressen. Die sind auch keine visuelle Prädatoren, die fressen mit ihren Tentakeln und das ohne Ende. Die treiben durchs Wasser und fressen Nahrung, wenn es gibt, ohne Ende mit den Tentakeln. Und deswegen sind das eine große Konkurrenz. Und wenn man ein Gebiet überfischt hat, wie das Benguela-System an der Küste von Namibia, dann ist es auch oft schwer für die Fische, sich zu erholen, die Fischbestände, weil die Qualle so kompetitiv sind.
Also die konkurriert mit den Fischen und frisst auch den Nachwuchs auf, beziehungsweise den Laich dann. Okay, Sie haben jetzt die Ausbreitung der Quallen genannt. In der Arktis ist aber in anderen Ecken auch immer mal wieder ein Thema. Man denkt man ins Mittelmeer oder im Sommer garantiert, fragen wieder Journalisten und Medien an, was ist denn jetzt los? Irgendwie wieder eine Quallenblüte. Ist das normal oder wie schätzen Sie es ein? Ist das auch durchaus ein Phänomen, also die Ausbreitung von Quallen und das auf den Klimawandel auch in anderen Ecken der Welt zurückzuführen ist?
Ja, man sieht negative Einflüsse, worüber mehr berichtet wird. Das heißt, dass es gibt mehr Einflüsse, negative Einflüsse, zum Beispiel auf Tourismus im Mittelmeer oder auch auf die nukleare Zentrale, wo man das kaltes Wasser aus das Meer nimmt, um für die abzukühlen.
Also Kühlwasser für Atomkraftwerke. Das kennen Sie als Belgierin wahrscheinlich besonders.
Ja, da ist noch nicht passiert, aber so in Japan, den Philippinen, viele Gebiete, wo das schon passiert ist, wo man Tonnen von Qualle dann rausnehmen muss und auch ja viele ökonomische Schäden bekommt.
Ah, das ist also kein Einzel. Ich dachte, das wäre jetzt nur ein ganz besonders krasses Beispiel. Also es kommt öfter mal vor, dass sozusagen die Quallen dann aufgesaugt werden von diesen Schläuchen oder was das sind im Wasser und dann fängt es an zu brodeln. Dann gibt es Quallensuppe, kann man sich vorstellen. Ich habe dann nochmal von einem Fall gehört, dass sie sozusagen sich über Aquakulturen hermachen, aber doch nicht, um die zu fressen, oder? Sondern eher, weil es gerade da so viele sind, oder was ist der Grund?
Ja, das ist oft eigentlich nicht so gewünscht von die Qualle. Aber das Ding ist mit Lachs zum Beispiel, die drehe so in einen Kreis oder schwimme in einen Kreis. Und das macht, dass es so eine Art von Strömung gibt. Und die Fische ziehen die Qualle hinter das Netz und können da eigentlich nicht durch. Aber der ganze Mucus oder, und mit die Nesselzelle, die gehen dann rein in der Aquakultur und stichen die Tiere und gehen in den Mund und verstopfen das ganze Tier und das dann keinen Sauerstoff mehr kriegt und so kann das zum tausende Fische auf einmal, auf einen Tag ganz töten.
Ah, das ist eigentlich im Grunde dann der gleiche Effekt wie auch bei den Kraftwerken. Das heißt, es ist ein Sog und wenn eben viele Quallen da sind, werden die angesaugt und die richten dann Unheil an. Aber da kann ja die arme Qualle nichts dafür. Nein. Obwohl die eigentlich zu 99% aus Wasser besteht oder 98%, ist ja nicht so viel dran. Aber man kann sie trotzdem auch essen.
Man kann sie essen und das macht man in Asien seit tausende Jahre. Soll man vielleicht hier auch mit anfangen, für die Fischerei ein bisschen nachhaltiger zu machen? In China auch hat man schon ganz viele Fischereien für Qualle, wo die auch kleinere Qualle aussetzen, dass das ganze Ökosystem eigentlich ganz durcheinander kriege damit. Aber das ist schon auch hier vorgeschlagen, das mir in Europa mit anzufangen.
Das heißt, man züchtet dann bestimmte Speisequallen?
Ja, man züchtet dann in China schon eine Qualle, die man dann schon ihre Lebenszyklus bestimmt hat und dann macht man immer kleinere Qualle ins Wasser, die dann auch in so eine Bucht, der ganze Bucht übernommen habe und die dann rausgefischt werden wie adulte Medusen eigentlich.
Ah, okay, das wäre ja nicht, aber ich meine, wenn man jetzt sagen würde, man würde auf Wildfänge ausweichen, wäre das ja vielleicht ganz gut, um die Quallenplage ein Stück weit auch in den Griff zu bekommen. Oder ist das wahrscheinlich von der Menge her, ich habe was von 350.000 Tonnen Quallenernte, die verspeist werden, gefunden. Das ist wahrscheinlich global gesehen nicht besonders viel.
Noch nicht, aber so Länder wie auch Norwegen ist schon am Überlegen, ob sie so etwas machen können, weil die haben auch so Probleme in die Fjorde, wo zum Beispiel der Kronequalle, der wir haben ja auch modelliert, wirklich zugenommen hat und wo es Tausende in einem kleinen Fjord gibt. Die haben das auch schon überlegt, zum Beispiel für Kosmetika oder das Kollagen der Qualle für Pharmazeutika gegen Arthritis oder andere Sache, Hypertension oder Bluthochdruck.
Ah, das ist interessant, dass also so eine Qualle dann durchaus auch zu was nützlich ist. Ich hatte jetzt gedacht, okay, Qualle, ist das überhaupt ein Tier? Kein Herz, kein Hirn, kein Blut, aber ist doch ein Tier, was auch Sinnesorgane hat, aber Schmerzen und so fühlt die nicht, oder?
Ja, also, bis jetzt sind Tiere gesetzt, denken wir noch von nicht. Aber man sieht schon, dass sie auch ein soziales Verhalten haben. Das hat schon ein norwegisches Forscher beobachtet, dass sie manchmal nacheinander schwimmen, ein bisschen zusammenbleiben, dann wieder weggehen, ob die so ein bisschen mit. Ja, das gibt es doch auch.
Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil ich kenne es als Kind, am Strand lagen die Quallen rum. Das waren, glaube ich, so Ohrenquallen. Da haben wir uns als Kinder mit beworfen und dann hatte man jetzt, ach, das ist ja eigentlich Tierquälerei, aber naja, gut, kein Hirn. Und das, was ich auch besonders interessant fand als Kind, weil die waren ja irgendwann weg, weil sie einfach verdunstet sind nach ein paar Stunden oder so, weil sie eben fast nur aus Wasser bestehen. Das finde ich dann interessant, wie man daraus dann irgendwie Essen machen kann.
Ja, so kann man es auch schwer verdauen, habe ich schon gelesen. Man soll es eigentlich backen oder kochen, dass es für uns einfacher verdauert wird. Für Fische und so klappt es. Aber man hat schon auch beobachtet, dass zum Beispiel Pinguinen in der Antarktis oft Quallen fischen ins Wasser. Und da hat man das eigentlich berechnet, weil die haben warmes Blut, dass es eigentlich keinen Sinn macht, so viel kaltes Wasser dann rein zu fressen, aber dass das vielleicht dann der Grund ist, dass es Elemente gibt in Qualle, so medizinische Gründe oder Vitamine oder andere Elemente, die irgendwo nicht gibt und die man in Qualle findet, dass man solche Gründe hat, warum manche Tiere dann noch Qualle fressen.
Das heißt, dass sie ihnen gut tut. Allerdings, um richtig satt zu werden, muss man wahrscheinlich noch ein bisschen Beilage haben. Lederschildkröten, das sind große Meeresschildkröten, die werden, glaube ich, bis zu 400 Kilo schwer. Die fressen dann am Tag manchmal 350 Kilo, also fast so viel, wie sie selber wiegen an Quallen. Da muss man also schon ein bisschen zu lang, wenn man da wirklich satt werden will.
Ja.
Ich habe von einer anderen Geschichte gehört, dass man Quallen, die haben vorhin Medizin angesprochen, aber Quallen auch einsetzt tatsächlich in Kläranlagen, weil dieser Stoff, aus dem sie bestehen, Kollagen oder was auch immer das ist, tatsächlich auf Mikroplastik wie so eine Art Schwamm wirkt. Das heißt, dass man diesen Stoff einsetzen kann oder Quallen einsetzen kann, um Mikroplastik aus Abwasser rauszufiltern. War das nur ein Experiment oder wird das tatsächlich gemacht?
Das wird schon angeguckt, dass sie auch Makroplastik sammeln, aber auch Mikroplastik.
Da muss man kurz erklären, Makroplastik ist, glaube ich, über 5 mm oder sowas und Mikroplastik unter, ne?
Ja.
Also nicht das ganz Kleine, was zum Beispiel in manchen Zahnpastas drin ist, sondern so kleine Futzelstückchen.
Ja, weil die so viel Wasser eigentlich filtrieren mit ihr. Die haben so eine pulsierende Bewegung ins Wasser und haben damit eigentlich viel Wasser, das durch ihre Körper eigentlich fließt pro Tag. Weil wir haben auch angeguckt, was in die Magen von Qualle, was es da gibt von DNA. Und wir haben eigentlich gesehen, dass es nicht nur Beutetiere gibt in ihrem Mageninhalt, aber auch viel Umwelt-DNA. Das heißt DNA-Fragmente, die ins Wasser rundhängen, weil die sind von Tieren, so wie mit ihrer Kot oder ihrer Zelle oder tote Zelle, die dann ins Wasser kommen. Da gibt es viel, eigentlich ein Super von DNA ins Wasser. Und wir haben gesehen, dass gerade in wirklich kleine Quallen DNA von Wale, Fische und alles, dass wir das alles da finden können. Und eigentlich, dass der Qualle für uns das Wasser filtriert und einen Eindruck gibt von der Diversität, die wir in diesem Ort finden können eigentlich. Und das ist sehr interessant. Das ist das gleiche Ding mit der Mikroplastik. Die filtriert so viel, dass das alles in ihrem Körper dann auch sitzen bleibt und studiert werden kann.
Okay, sie bestehen fast nur aus Wasser, aber das eine Prozent, was eben kein Wasser ist, das ist durchaus interessant, eben auch für andere Anwendungen. Vielleicht können wir da ja noch das eine oder andere auch durchaus entdecken. Wie würden Sie es einschätzen? Ist das diese Blüte, diese Vermehrung von Quallen, die Sie ja auch beobachtet haben, ist das negativ tatsächlich auch zu bewerten oder ist das vielleicht was, was in den letzten 600 Millionen Jahren öfter mal vorgekommen ist?
Am Anfang gab es eigentlich nur Qualle, gab es noch keine Fische oder so vor 500 Millionen Jahren. Deswegen, man weiß schon, dass Qualle viel überleben können, dass sie auch schwere Bedingungen ganz mit umgehen können, die meiste Arten. Aber es gibt auch Unterschiede. Es gibt auch Kaltwasserarten, die weniger gut gehen mit der Klimawandel. Es gibt viele Nuancen. Manche haben einen guten Einfluss, weil zum Beispiel die pelagische Tunikate, Lavacea heißen die, die nehmen auch viel CO2 auf und nehmen dann das auch mit, wenn die produzieren so Häuschen zum Filtrieren, die essen mit Filtrationen von Wasser und wenn die ihren Häuschen voll ist, dann machen die einfach ein neues und das alte, das sinkt dann zum Meeresboden. Und das nimmt dann auch all die CO2 mit. Deswegen eine Vermehrung von dieser Art, was wir auch modelliert haben, wird vielleicht ein positiver Punkt zum Klimawandel sein. Aber das meiste ist eigentlich schwer zu sagen, was die wirkliche Endergebnis sein sollte, weil wir brauchen noch viel mehr Wissen über ihre trophische oder ökologische Rolle ins Nahrungsnetz.
Also bleibt sicherlich noch einiges zu erforschen. Das heißt, diese Quallen, weil sie eben viel CO2 binden, die sterben dann wahrscheinlich irgendwann ab und sinken dann auf den Meeresgrund und bringen dann CO2 in untere Wasserschichten ein. So ähnlich wie Wale ja auch, die, wenn sie sterben, oder Walkot, der dann auf den Boden sinkt, auch teilweise CO2 abpuffern kann. In welcher Größenordnung das sein mag, ist wahrscheinlich schwer zu beziffern, kann man wahrscheinlich nur schätzen zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Wenn wir über Quallen reden, müssen wir aber vor allen Dingen auch über Gruselgeschichten reden. Portugiesische Galeere habe ich genannt, die kommt zum Beispiel in Frank Schätzings Schwarm vor und hat 50 Meter lange Tentakel. Ich habe gelernt, es ist gar keine Qualle, sondern es sind viele Quallen.
Ja, das stimmt. Das ist so, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, ein Siphonophore. Das ist ein kolonialer Hydrozoa.
Das hört sich kompliziert an.
Ja, der besteht aus viele Teile, die eigentlich zusammen eine Funktion haben und dann wieder andere Teile, die die Funktion zum Treiben haben, andere, die die Schwimmfunktion oder eine Verdauungsfunktion haben und so ein koloniales Tier sind, das meterlang sein kann.
Ich habe die Sendung mit der Maus geschaut vorher, und auch, um das mal so ein bisschen zu verstehen, aber es sind sozusagen auch Babyquallen, kann man das so sagen? Also ich habe gesehen, Quallen haben Larven und diese Larven werden dann zu Polypen und diese Polypen, die setzen sich irgendwo ab und schälen sich nach oben hin ab. So ähnlich wie bei Korallen ja auch, oder? Weil während Korallen eben unter dem Klimawandel offenbar leiden, da haben diese Polypen bei den Quallen irgendwie offenbar kein Problem mit höheren Temperaturen.
Ja, das stimmt. Aber nicht alle Quallen haben diese Polypzyklus. Manche sind auch immer, haben ihre ganze Zyklus ins Wasser. Aber die mit den Polypen, das heißt, wir wissen dann schon, wo die Adulte oder die Medusen sind. Aber die Polype sind noch ganz unbekannt bei vielen Arten. Die sind auch wirklich winzig klein. Nur manche Millimeter manchmal. Auch für die Feuerqualle, die sind auch so klein. Und da auch von die bekannten Arten wissen wir noch fast nichts, wo die Polypen sind, was die brauchen. Was die brauchen, was wir wissen, ist, dass die harte Substrate brauchen. Das heißt, wenn man an die Küste viel baut und viel Struktur ins Wasser macht, so wie Marinas oder alle andere Sachen, dann weiß man auch, dass das hilft, viele von die Quallenarten, die dann ihre Polype da überleben können.
Das ist dann so die Kinderstube der Polypen an der Bohrplattform. Das heißt, da müsste es dann eigentlich auch mehr geben in der Nähe von Ölbohrplattformen. Und die haben offenbar auch nicht so viel Probleme mit verschmutztem Wasser, habe ich auch gelernt, weil sie brauchen nicht so viel Sauerstoff wie andere Tiere im Wasser und kommen dann eben auch in trüben Gewässern und auch in Todeszonen einigermaßen klar.
Ja.
Medusen haben sie genannt, das vielleicht noch zur Erklärung. Medusen, wenn ich es richtig verstanden habe, sind quasi Babyquallen oder sozusagen im Kinderstatus. Aus einer Meduse wird dann irgendwann eine Qualle.
Ja, Medusen sind eigentlich alles, was ins Wasser schwimmt. Das heißt, von der kleinen Babyqualle bis zum adulten Qualle. Das heißt, das planktonische Teil von die Lebenszyklus.
Okay, also portugiesische Galeere ist schon ziemlich gruselig. Noch gruseliger oder noch giftiger ist die Seewespe, aber die gibt es hier glücklicherweise nicht, oder?
Nein, die gibt es hier noch nicht.
Also hoffen wir mal, dass sie noch ein bisschen braucht. Also momentan kommt sie, glaube ich, nur gelegentlich oder auch öfter mal vor Australien vor. Und jedes Jahr sterben ungefähr 70 Leute an Stichen von diesen giftigen Tentakeln, was weltweit gesehen halt vielleicht nicht viel sind, aber doch ungefähr 7-mal so viel oder 8-mal so viel wie an Haiattacken sterben. Also durchaus eine ernstzunehmende Bedrohung für vorwitzige Schwimmer in Australien zumindest.
Ja.
Also alle Quallen, Sie haben vorhin von verschiedenen Typen von Quallen gesprochen, aber alle Quallen und Nesseltiere haben tatsächlich diese Tentakel, womit sie stechen oder brennen oder jagen. Für Menschen sind die aber nicht unbedingt so unangenehm, weil viele Quallen eben nicht durch die menschliche Haut durchkommen. Aber Tentakel haben sie trotzdem, also für einen Krebsreiz.
Ja, das stimmt. Aber wenn wir sprechen über Qualle, haben wir auch manchmal die Rippenquallen drin und die haben das nicht. Das ist eine ganz evolutionär gesehen andere Gruppe dann die Nesseltiere, die wir oft auch unter der Definition Qualle mitnehmen und die haben das nicht. Die fressen eigentlich die Tiere einfach mit Mund auf und dann drin. Ja.
Okay, das ist also eine Definitionsfrage letztendlich von den Biologen. Man würde dann wahrscheinlich von einer anderen Artengruppe oder Gattung sprechen. Ich komme da immer ein bisschen durcheinander. Aber es sind auf jeden Fall auch diese Viecher, die im Wasser schwimmen. Und insgesamt gibt es davon 2500 verschiedene. Und also wenn es nach mir geht, können sie mir gestohlen bleiben. Eine Geschichte habe ich noch, irgendwo auch, wo wir bei Gruselgeschichten sind. Angeblich sollen Schiffe auch schon versenkt worden sein von Quallen. Ist das nur eine Legende, so wie Moby Dick, oder ist da was dran?
Das habe ich noch nie gehört. Vielleicht dann, weil ich weiß nicht, vielleicht sind das die Schiffe, die mit den Netzen so ganz voll sind von Quallen, aber ich habe das noch nicht gehört.
Okay, wir werden das nicht auflösen können. Wahrscheinlich sind die ins Netz geschwommen und haben dann das Fischerboot mit in die Tiefe gerissen. Das wäre auf jeden Fall ein Szenario für einen neuen Teil des Schwarms vielleicht. Aber dem können wir uns ja mal widmen, wenn wir da ein bisschen mehr Zeit haben. Vielen Dank, Frau Habermanns.
Danke Ihnen und schönen Tag noch.
Gut, wir nehmen mit. Quallen sind zwar lästig, aber selbst wenn sie fast nur aus Wasser bestehen, haben sie es durchaus in sich. Sie bevölkern seit Millionen Jahren die Ozeane und doch wissen wir nur sehr wenig über sie und ihre Geheimnisse. Vielleicht werden sie irgendwann als neues Superfood gehandelt oder machen Karriere als Mikroplastikfilter oder Wundermittel in Kosmetik oder Arznei. Warten wir es ab. Mein Name ist Jörn Ehlers, ich bedanke mich fürs Zuhören und bis bald beim Überleben-Podcast des WWF.